Vorstadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
Und mit Marc Unterberger, der bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen hat.
Schönen guten Tag, freue mich, dass ich da bin.
Wie ist denn die Laune, Marc? Ganz ehrlich.
Ja, heute schon besser wie gestern. Natürlich als Trainer dann auch so, dass du so eine Niederlage schon mit in die Nacht nimmst, die erstmal verarbeiten musst, aber auch zweigeteilt, weil wir über weite Strecken, um ehrlich zu sein, bis zur 86. Minute eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben, die besseren Chancen gehabt haben, dann mit 0-3 in Dortmund abgefertigt zu werden, entspricht sicherlich nicht dem Spielverlauf, aber es ist dann im Fußball leider Gottes so, dass dann ja, die Leistung davor nichts zählt, wenn du kein Tor draus machst. Dortmund hat dann gleich 3 gemacht und dementsprechend ist es natürlich schon bitter für uns, mit so einer Niederlage zu starten.
Und auf dem Papier sieht es auch erstmal recht übel aus, ne?
Auf dem Papier sieht es übel aus, natürlich. Wenn jemand das Spiel nicht gesehen hat und liest 3-0, der denkt sich, um Gottes Willen, wo soll die Saison hinführen? Aber ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man schon gesehen, dass wir in Führung hätten gehen können. Hat gesehen, dass wir eine gelb-rote Karte bekommen haben, die uns ins Hintertreffen gebracht hat. Hat gesehen, dass wir nach dem 1-0 aufgemacht haben, mit einem Konter das zweite Tor dann bekommen. Das dritte ist dann ärgerlich, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so entscheidend.
Jetzt könnte der eine oder andere gleich wieder sagen, das ist ein Schönredner.
Ja, klar. Das ist natürlich in der heutigen Fußballwelt immer so, dass gerade Trainer und Spieler natürlich auch viele Floskeln verwenden, um selber gut aus der Sache rauszukommen. Ich glaube, ihr habt mich im letzten Jahr ja auch schon kennengelernt als jemand, der eigentlich sehr ehrlich seine Meinung und vor allem auch seine Gefühlswelt wiedergibt, und werde das im heutigen Podcast auch tun. Alles, was du mich fragst, wo du mich in die Defensive drängst, werde ich schauen, dass ich zum Konter aushole, werde dir aber auch meine ehrlichen Antworten geben.
Wir einigen uns darauf, dass ich im Nachhinein alle Floskeln rausschneide. Ich glaube, es bleibt trotzdem ein bisschen was übrig bei dir, ne?
Es bleibt absolut was übrig. Ich bin keiner, der Floskeln verwendet. Oder schon verwendet, aber
bewusst, gezielt.
Für die große, breite Öffentlichkeit, ja, für unseren internen Vorstadtgeflüster-Podcast möchte ich schon ein bisschen was preisgeben.
Deswegen heißt es ja auch Vorstadtgeflüster.
So schaut es aus.
Wie lange brauchst du grundsätzlich, um Niederlagen zu verdauen?
Eine Nacht. Also es war dann, wie gesagt, in Dortmund so ein bisschen heimgekommen. Ist dann schon ein ekliger Abend noch, wo man sich schon denkt, boah, was hätten wir besser machen können? Warum hat es uns jetzt gerade so derb erwischt? Nimmt es dann auch mit ins Bett und auch mit in den Schlaf. Nächsten Morgen, wenn man aufwacht, fühlt sich dann auch von der Stimmung her nicht ganz so gut an. Meine Freundin leidet dann meistens auch den ganzen Sonntag mit, weil die Laune bei mir einfach nicht gut ist und man auch wenig Lust hat, was zu machen. Beschäftigt sich dann aber schon wieder mit dem Spiel, geht in die Erstanalyse. Und jetzt heute in der Früh geht es ja dann auch wieder jetzt am Nachmittag vor die Mannschaft. Und da ist es für mich dann auch schon so, dass ich mit einem klaren Bild, was will ich der Mannschaft mitgeben, in die Woche gehe. Weil ich glaube, alles andere dann ja auch keinen Sinn macht. Sollte man als Trainerteam vorangehen und den Jungs auch wieder eine Botschaft für die Woche mitgeben.
Hast du heute Morgen das erste Mal wieder mit deiner Freundin gesprochen?
Nein, so schlimm ist es nicht. Wir sprechen schon, aber...
Wie baust du dann Stress ab, wenn du nach Hause kommst?
Ist es so, dass wir sehr, sehr gerne Radfahren gehen an den freien Tagen. Sie hat 2 wunderbare Neffen, die regelmäßig bei uns zu Besuch sind, oder wir besuchen sie. Das ist dann einfach schöne Zeit mit den
Kinder Kids. Kinder lenken ab, ne?
Absolut. Also war auch gestern dann so.
Wie alt sind die?
Die sind 3 und jetzt der Louis ist gerade 5 geworden. Mhm. Da waren wir am Donnerstag zur Geburtstagsfeier. Da sind dann mal 3-4 Stunden weg und die Gedankenwelt ist dann auch wieder eine andere. Also es ist schon sehr, sehr schön zu sehen.
E-Bike oder normales Fahrrad?
Nee, ganz, ganz klassisch Mountainbike, ohne E. Und dann wirklich schön 2,5-3 Stunden, 50-60 Kilometer rausfahren.
Vielleicht also richtig treten?
Ja, vielleicht ein paar Höhenmeter mitnehmen.
Gibt es so eine Lieblingsstrecke, die ihr habt?
Ja, wir fahren oft gern nach Sauerlach raus. Das ist so die kleine Runde, sind knapp 35 Kilometer Sauerlach und zurück. Manchmal aber auch Holzkirchen und zurück, je nach Laune, je nach Wetter, auch wenn es jetzt so brütend heiß ist, dann eher kurz und knackig. Wenn so ein Wetter ist wie heute, wo es ein bisschen bewölkter ist, auch gerne eine längere Tour.
Du bist jetzt auch nicht unbedingt so der Yoga-Typ, ne? Der sich jetzt hinsetzen könnte und irgendwie mal einen Sonnengruß macht oder so.
Ich wäre es gerne.
Ehrlich?
Ja, ich wäre es gerne. Ich denke mir oft, so ein bisschen Meditation, Yoga, in die innere Ruhe zu kommen, würde mir unfassbar gut tun, aber ich krieg's für mich überhaupt nicht hin, mich zu motivieren oder das dann auch durchzuziehen. Also ich bin innerlich so unruhig,
hippelig,
dass man mir damit keinen Gefallen tun will.
Also vielleicht muss man das auch ein bisschen üben.
Man müsste es lernen.
Ja.
Man müsste viel Zeit, glaube ich, auch dafür investieren, weil ich glaube, dass es schon sinnvoll ist. Aber ich bin jetzt noch nicht so stressgeladen, dass ich sage, ich brauche das unbedingt. Ich bin völlig im Overload.
Mhm.
Aber manchmal hätte ich es gerne. Mhm. Aber wenn man es dann nicht kann, dann sollte man halt auch die Finger davon lassen.
Also es gibt ja auch so Apps, ja, die man sich hochladen kann und dann Entspannungsübungen macht, Musik hört, gut atmet. Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen aneignen. Das geht nicht von heute auf morgen.
Nee, das geht nicht von heute auf morgen, aber gerade so Meditationsmusik, sowas gefällt mir. Auch gerne mal auch so für 5 bis 10 Minuten. Atemübungen baue ich ein, Wechselduschen. Mhm. Also das sind schon Themen, wo es ja auch darum geht, so ein bisschen Selfcare zu betreiben, um einfach auch wieder den Stress zu reduzieren. Also so kleine Schritte mache ich schon, aber sagen viele Leute, du könntest schon noch viel mehr machen für dich selber.
Würdest du, wenn du das Gefühl hast, dass es vielleicht notwendig wäre, auch professionelle Beratung in Anspruch nehmen? Oder professionelle Beratung klingt so groß. Jemanden dir holen, der dir sagt, was du machen kannst und wie du dich besser entspannen kannst?
Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, die Überschrift ist ja Selfcare. Wir Trainer stehen ja Montag bis Sonntag eigentlich im Fokus. Montag bis Samstag vor der Mannschaft, Sonntag ist dann frei. Und ich glaube, die Zeit der Regeneration sollte dann schon bestmöglichst genutzt werden, weil die Kraftressourcen dann am nächsten Tag wieder eingesetzt werden müssen, du deiner Mannschaft wieder was mitgeben musst und du bist ja derjenige, der vorne ranmarschiert, auf den die Leute schauen, die Kameras am Wochenende dann an sind, die Interviews vonstatten gehen. Und dementsprechend sollten wir oder sollte man als Trainer schon schauen, dass man da immer auch in einem hohen Energielevel dann auch bereitsteht.
Schaust du auch bei deinen Spielern drauf? Gibst du denen das mit oder mischst du dich da weniger ein, was die in ihrer Freizeit machen? Ich meine jetzt in Bezug auf Entspannung.
Es sind natürlich sehr private und sehr sensible Themen, wo man da reingeht. Es gibt Spieler, die haben damit schon Erfahrungen gemacht aus anderen Stationen. Es gibt viele junge Spieler, die davon noch überhaupt gar nichts wissen und hören wollen. Ich glaube, es ist so ein bisschen immer mal wieder reinzupieksen und ihnen zu sagen, was es für Möglichkeiten gibt, ohne dass man sich in die Tiefe einmischt und jemanden dazu zwingt, weil dafür sind wir Menschen einfach viel zu unterschiedlich, als dass für jeden dann auch dieselbe Methode funktioniert. Wir haben ein Angebot, was die Jungs bei uns im Haus abrufen können. Da ist Entspannung auch ein wesentlicher Faktor. Neben Eistonne, Sauna und Massagen haben wir jetzt seit der Saison auch eingeführt mit Meditationsmusik und dann auch teilweise sind sie schon auch eingeschlafen in den Phasen. Und wer mehr darüber wissen möchte, wer sich privat auch dann zusätzlich damit beschäftigen möchte, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Anlaufstelle dann bei uns im Verein, wo wir dann auch Erfahrungen und Wissen über unseren Athletiktrainer weitergeben können.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Gibt es da Liegen, wo die sich drauflegen können und dann läuft da Musik und dann schlafen sie da ein? Oder ist das während der Behandlung?
Nee, das muss man sich eigentlich so vorstellen, dass wir es jetzt bei dem schönen Wetter draußen gemacht haben am Trainingsplatz mit Gymnastikmatten. Mhm. Und dann sind wir davor ausgelaufen und hatten Mobilisation und Dehnübungen. Und hinten raus der letzte Part für 10 Minuten ist dann eigentlich so dieses innerliche Runterkommen, wo die Jungs die Augen zumachen und dann wird eine Geschichte erzählt. So war es jetzt beim letzten Mal. So dieses spür mal dein Becken auf dem Boden. Die Themen. Und dann haben schon gesehen, dass der eine oder andere wegnickt und die Erfahrungswerte waren dann, oder das Feedback der Jungs war dann schon so, dass sie gesagt haben, wow, also das hätten wir nicht gedacht, dass das so bei mir funktioniert.
Mhm.
Ja, und das ist dann schon schön zu sehen, dass sie sich mit Regeneration auch so beschäftigen.
Und gibt es dann immer noch welche, die zappeln und sich nicht so richtig drauf einlassen können?
Glaube ich, gibt es auch, aber das, was ich gesehen habe bisher, die Augen waren so alle zu. Natürlich der ein oder andere.
Trauen sich nicht.
Ja, weiß ich. Ich glaube, also wenn es dich hat, dann hat es mit Trauen nichts mehr zu tun, sondern dann hat es dich. Dann sind die Augen zu und dann bist du auch weg. Und dann immer ganz witzig beim Aufwachen. Also hast du geschlafen? Nee, ich habe nicht geschlafen.
Ja. Genau. Und ich glaube, wenn man die Erfahrung einmal gemacht hat, dass es passiert, dann nimmt man es vielleicht auch mehr an, ne?
Ja, total. Das ist halt wie bei vielen im Leben, ne? Über positive Erfahrungen, verstärktes positives Lernen macht es dann halt aus. Und das wollen wir irgendwo natürlich auch bei den Jungs provozieren, dass sie positive Erfahrungen sammeln, die sie dann auch für sich nutzen können.
Marc, Manni Schwabel hat mir erzählt, du warst der erste Jugendtrainer, den er geholt hat. Wann war das genau?
Hanni Schwabel hat mich 2010 nach Unterhaching geholt. Ich habe hier zum 1.7.2010 angefangen. Ganz genau genommen hat mich der Hans Reitinger geholt.
Weil er hat dich empfohlen, ne?
Hat mich empfohlen. Damals ein Testspiel gegeneinander hatten. Der Hans wollte einen Spieler von mir.
Sagst du noch mal kurz, was Hans Reitinger im Verein macht?
Hans Reitinger ist bei uns im oder war ein jahrelanger Jugendtrainer und auch Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Ist mittlerweile in Fußballruhestand gegangen, ist aber für den Verein immens wichtig, weil er einfach beratend zur Seite steht, Dinge, die ihm von außen auffallen, spiegeln kann und auch er für Jugendtrainer oder für uns dann auch mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ihm was auffällt. Und wir haben damals gegeneinander gespielt. Er wollte einen Spieler von mir haben und die klassische Reaktion ist ja eigentlich so, nee, mache ich das Testspiel mache ich nicht, weil ich will meinen Spieler behalten. Und er war dann damals schon sehr begeistert, dass wir das Spiel ausgemacht haben und ich eigentlich sehr, sehr offen dem Transfer gegenüber gestanden bin, weil ich mich für den Spieler gefreut hätte. Haben dann gegeneinander gespielt, haben natürlich verloren, war auch fast so zu erwarten.
Wo warst du?
In Taufkirchen, beim SV DJK Taufkirchen damals.
Mhm. Noch ganz jung? Wie alt warst du damals?
Ganz jung. Ich habe als Trainer angefangen mit 15 Jahren in der G-Jugend damals. Ich habe bei Michael Masaila als Co-Trainer angefangen. Damals die beiden Masaila-Brüder schon ganz, ganz jung begleitet. Und ja, ein paar Wochen nach dem Testspiel kam dann der Anruf vom Hans eben. Und er meinte, ja, wir suchen oder Unterhaching sucht einen Trainer für die U11. Manni Schwabel wird jetzt da Kleinfeld-Koordinator. Könntest du dir das vorstellen? Ja, und der Rest ist jetzt so ein bisschen Geschichte, ne?
Damit ging's los. U11 in Unterhaching.
U11 in Unterhaching ging's los. Jahrgang 2000. Weiß ich noch wie gestern. Mannschaftsfoto noch vor Augen. Alle Namen parat. Waren meine ersten Erfahrungen dann bei einem großen Verein.
Mhm. Wie kamst du dazu, in Taufkirchen Trainer zu werden?
Ich bin als absolutes Fußballkind aufgewachsen. Mein Papa hat in dem Verein gespielt. Dann natürlich mit fortgeschrittenem Alter bei der Senioren A. Aber wir waren von klein auf eigentlich bei dem Verein dabei, waren bei allen Festen dabei, waren bei allen Spielen dabei, haben zugeguckt. Und die Faszination Fußball hat mich dann halt selber so irgendwann gepackt, dass es für mich eigentlich auch nur noch Fußball gab. Also von der Schule nach Hause, Schulranzen in die Ecke, gelernt, was nötig war, raus auf den Fußballplatz. Wir haben direkt in Taufkirchen neben dem Fußballplatz gewohnt, die Freunde eingesammelt im Ort und dann haben wir gekickt und am Wochenende selber in unseren Mannschaften gespielt. Und wenn die erste Mannschaft Heimspiel hatte, dann war für uns klar, dass wir da zuschauen.
Also du bist quasi im Verein aufgewachsen,
ich bin,
ne?
Ich bin absolut im Verein aufgewachsen. Also man hat dann auch irgendwann mit der Zeit jeden gekannt, je älter man wurde, hat eine Bindung zu den Verantwortlichen aufgebaut, auch zur ersten Mannschaft. Und dann ging es halt mit 14 los, habe dann meinen Schiedsrichterschein gemacht, weil ich Schiedsrichter spannend fand. Mhm. Habe mit 15 angefangen, Co-Trainer zu sein, habe selber noch gespielt für den Verein. Und irgendwann war es aber dann so, dass du drei Sachen auf einmal überhaupt gar nicht vereinbaren konntest. Also war das Erste, was ich gekillt habe, Schiedsrichter. Das Zweite hat sich dann eigentlich daraus ergeben, dass ich eine zweite schwere Knieverletzung gehabt habe mit 18, habe mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, als Spieler, der jetzt Bezirksliga spielst oder Landesliga oder Bayernliga, damit wirst du, das ist egal, damit wirst du dein Geld nicht verdienen können. Und habe dann angefangen, mich noch intensiver mit dem Trainersein zu beschäftigen und bin da einfach hängen geblieben, weil es einfach was sehr, sehr Schönes ist, Menschen dazu zu befähigen, Erfolg zu haben.
Wie gut spielst du selbst Fußball?
Ja, das müssen andere beurteilen. Ich sage selber schon, dass ich es als junger Spieler, ich war hier in Unterhaching als junger Spieler zweimal zum Probetraining, hatte einmal auch die Zusage, in einen erweiterten Kader zu kommen, wenn ich mich recht erinnere damals. Aber es war bei mir immer so, dass ich mit meinen Freunden zusammenspielen wollte und die haben halt einfach im Ort gespielt und die haben in Taufkirchen gespielt und deswegen ist für mich da nie ein Wechsel in Frage gekommen. Das Höchste, was ich dann gespielt habe, war dann mal im Seniorenbereich beim TuS Holzkirchen, damals in der Bezirksoberliga. Aber da ist dann, wie gesagt, leider auch der zweite Kreuzbandriss passiert. Und deswegen ging es für mich auch nie höher. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Niveau gehabt hätte für eine dritte Liga oder höher.
Naja, zumindest habe ich mir sagen lassen, du hättest einen super rechten Fuß und haust den Ball schon mal beim Training diagonal über den Platz. und er kommt auch noch genau da an, wo er ankommen soll.
Ja.
Aus der Kalten und immer, ohne Fußballschuhe.
Also immer aus der Kalten, ja, war früher schon so.
Damit scheinst du deine Spieler beeindruckt zu haben.
Ja, das weiß ich.
Weißt du das oder ist das jetzt für dich was, was du das erste Mal hörst, dass die das schon recht beeindruckend fanden?
Nee, wir haben das letztes Jahr, war das schon immer mal wieder Thema, wenn ich dann...
Haben die schon gelobt auf dem Platz und haben gesagt, Trainer, super?
Nee, so weit sind sie dann nicht gegangen. Aber die schauen dann schon, ne, wenn so ein 50 Meter Diagonalball da dem Skalatidis in den Fuß fliegt.
Genau. Ich hätte schon gesagt, super Trainer, weil da hätte ich mir vielleicht ein paar Chancen errechnet, dass ich dann in der ersten Mannschaft stehe.
Nee, ich habe nie Muskelverletzungen gehabt, deswegen konnte ich alles aus der Kalten machen. Mhm. Das Einzige, was wir war eben die zwei Kreuzbandrisse, die dann... Ja, aber nichts mit einer Erwärmung zu tun gehabt haben. Deswegen, wenn ich auf den Platz gehe, bei mir kann es eigentlich sofort losgehen. Ist jetzt natürlich kein Vorbild für alle, die sich dann da strategisch aufwärmen. Das ist mir schon auch bewusst. Aber mein rechter Fuß und mein Kopf, die haben mich schon durch mein Fußballerleben getragen, weil der rechte Fuß schon sehr, sehr guter ist, muss ich sagen. Und auch das Kopfballspiel richtig gut ist. Bei mir ist einfach immer... Ich habe Laufen einfach nicht gemocht und war nie ein Spieler, der viel Kilometer gefressen hat, sondern ich wollte schauen, dass ich in Abschlusspositionen komme und wollte Flanken verwerten.
Das dürfen jetzt deine Spieler nicht unbedingt hören, ja, aber das wissen sie wahrscheinlich auch. Als Trainer kannst du halt ein bisschen mehr stehen, ne? Das ist schon ganz gut.
Ja, als Trainer musst du auch mehr stehen, weil du ja mehr beobachten musst. Mhm. Aber sicherlich dann auch ein Grund, diese Willensleistung nicht gehabt zu haben, viel zu laufen, jeden Tag alles zu geben, um es dann vielleicht auch zu schaffen. Aber so die Qualitäten wären... Ich würde mal behaupten, die wären schon da gewesen.
Beschreib mal ganz kurz deine Spielphilosophie als Trainer. Und zwar so, dass es jeder versteht.
Es ist immer schwierig als Trainer, wenn du willst, dass es jeder versteht, weil du hast ja so dein eigenes Wording und dein genau. Bild im Kopf.
Das wollte ich jetzt nicht hören, sondern einfach mal ganz basic für alle, die vielleicht auch nicht so viel Ahnung vom Fußball haben. Was ist dir wichtig?
Mir ist auf alle Fälle wichtig, dass wir 90 Minuten intensiv und viel laufen können. Weil es einfach ein Laufsport ist und die dritte Liga so ausgeglichen ist, dass Kleinigkeiten entscheiden. Deswegen geht es für uns darum, den Gegner so früh wie möglich anzugreifen, ihm so wenig wie möglich den Ball zu lassen. Gegen den Ball und im eigenen Ballbesitz eine flexible Mischung zu finden, wie kommen wir bestmöglichst dahin, wo es dem Gegner am meisten wehtut. Und das ist halt nun mal das Tor. Und da gibt es einfach zwei Lösungsmöglichkeiten, flach durch die Mitte oder über den Flügel und dann mit Flanken. Und das ist natürlich immer ein bisschen abhängig, welches Personal hat man am Platz. Aber da schauen wir, dass wir heuer eine gute Mischung hinkriegen, dass wir möglichst flexibel und auch unausrechenbar für den Gegner sind.
Das passt jetzt ganz gut dazu. Man sagt ja immer, in Deutschland gibt es 1 Million Bundestrainer. Es gibt aber auch in Haching viele Fans, die Ahnung haben und die sich Gedanken machen. Wollen wir mal kurz reinhören?
Ja, gerne.
Servus, hier ist der Lukas. Ich wollte fragen, warum wir uns beispielsweise nach dem Abstoß nicht mal an einem stärkeren Offensivspiel versuchen.
Ja, Lukas, ist eine sehr, sehr gute Frage. Es geht ja immer ein bisschen auch um Chancen-Risiko-Verhältnis. Und wenn du Abstoß hast, ist der Ball natürlich relativ nah bei dir am Tor. Und wenn ein Fehler passiert, relativ zügig wahrscheinlich auch im Tor. Deswegen haben wir so ein bisschen einen Risikoregler, wo wir sagen, wie viel Risiko wollen wir bei einem Abstoß gehen, damit wir keinen Schaden nehmen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch den Ball relativ schnell vor das gegnerische Tor bringen. Und da ist natürlich ein langer Ball manchmal das Mittel der Wahl, in der Abhängigkeit natürlich auch, wie der Gegner steht. Ne? Je mehr der Gegner dann hinten auch stehen hat, umso mehr kannst du den Abstoß flach und kurz rausspielen, weil die Chance von der Balleroberung für den Gegner einfach nicht gegeben ist. Aber je mehr Gegner dich vorne angreifen, umso weniger Risiko wollen wir einfach gehen.
Du warst der Entdecker von Karim Adeyemi, sein Förderer, der Aufpasser, der große Bruder. Was passt am besten?
Ich glaube, Entdecker wäre übertrieben.
Mhm. So hochgegriffen?
Ja, Columbus hat Amerika entdeckt. Das hat halt kein anderer gesehen, außer er. Deswegen habe ich ihn nicht entdeckt, sondern Karim haben ja auch viele andere Menschen Fußballspielen gesehen. Ich glaube, was ich geschafft habe, ist, dass ich ihn damals nach Unterhaching gelotst habe über einen Prozess, der sehr, sehr lang gedauert hat, über viele Gespräche mit dem Papa damals und der Mama, die eigentlich nach dem Aus bei Bayern München mit Leistungsfußball erstmal nichts mehr zu tun haben wollten, weil das ja schon auch ein bisschen eine unrunde Sache damals war. Und wir haben uns dann extrem stark um ihn bemüht und haben ihn dann Gott sei Dank auch bekommen. Und dann, glaube ich, passt das Wort Förderer. Als zweites richtig, richtig gut, weil ich ihn über 6 Jahre begleitet habe. 6 Jahre oder 5 von den 6 Jahren ihn auch selber trainiert habe, weil ich mit meinen Mannschaften auch dann immer mitgewachsen bin. Und so einfach ja, für ihn dann jemand war, dem er am Schluss dann blind vertraut hat. Und es war sehr, sehr schön zu sehen. War dann ein weinendes und ein lachendes Auge, als er dann damals nach Salzburg. Gegangen ist. Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich wusste, dass er es schaffen kann. Ich habe immer gesagt, der Karim wird Champions League oder Müllabfuhr. Dazwischen gibt es nichts. Er muss Fußballprofi werden, weil er hatte alles, was ein Fußballer haben muss. Er hatte diese Fußballverrücktheit, er hatte die Raffinesse, er hatte Schnelligkeit, er konnte Tore schießen. Er war einfach unfassbar gut und natürlich aber auch ein weinendes Auge, weil wir natürlich einen großartigen Spieler und vor allem einen großartigen Menschen verloren haben. Aber dass diese Arbeit von damals Früchte getragen hat, zeigt sich jetzt heute. Wir haben jetzt vor dem Dortmund-Spiel, als wir in Dortmund gespielt haben am Wochenende, das letzte Mal Kontakt gehabt. Der Kontakt ist nie abgerissen und ich freue mich einfach immer wieder, wenn ich ihn höre oder wenn ich ihn sehe.
Weiß er noch ganz genau, wo er herkommt?
Ich glaube, er weiß ganz genau, wo er herkommt und ich glaube auch, er weiß, was ihm die 6 Jahre hier bedeutet haben und was wir ihm gegeben haben, alle gemeinsam. Ich habe ihm vor dem Champions-League-Finale geschrieben. Wir haben Kontakt gehabt nach seiner Nicht-Nominierung für die Europameisterschaft. Wir hatten aber auch Kontakt, als er das erste Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Ist jetzt nicht so, dass er mich anruft, sondern ich melde mich schon eher bei ihm, was aber auch total verständlich ist, weil so ein Tag von so einem jungen Kerle einfach total vollgepackt ist. Aber wenn ich ihm schreibe, ich müsste lügen, aber innerhalb von 2-3 Stunden ist da meistens eine Antwort drauf, wenn er jetzt nicht gerade im Training ist oder in irgendwelchen Terminen.
Also du hast ihn jetzt sehr gelobt, aber du musstest ihn ja auch früher als Junge immer mal wieder einfangen. Dann passt vielleicht auch ein bisschen der Aufpasser, vielleicht hat ihm das ganz gut getan. Aber gibt es da so ein Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Er war einfach ein Heißsporn und er war damals einfach schon ein Individualist, so wie er es am Platz auch ist. Und die Kunst war einfach, Bindung aufzubauen, eine Beziehungsebene aufzubauen und ihm die Sicherheit zu geben, ich fördere dich, ich finde dich gut, ich mag dich, aber du kannst bei mir auch nicht alles machen. Mhm. Und es gab einen Schlüsselmoment, den werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Wir hatten eine Trainingseinheit und er ist hinten gelegen im Abschlussspiel mit 2-0 und er konnte eins nicht verlieren. Es waren nur noch 2 Minuten zu spielen und er hat dann von hinten einen dermaßen in die Hacken gehauen. Und er sind dann aus dem Training rausgenommen und habe gesagt, du schaust jetzt die letzten 2 Minuten zu und zur Strafe bringst du morgen für die Mannschaft den Kuchen mit, weil in meiner Mannschaft möchte ich sowas nicht, dass wir uns gegenseitig so
umtreten.
Und bin dann am nächsten Tag in der Früh aufgestanden und es wurde Nachmittag und ich habe mir gedacht, boah Marc, war das eine gute Idee, dass du dem jetzt einen Kuchen aufträgst, dass der einen Kuchen mitbringen muss, weil der wird wahrscheinlich alles machen, aber keinen Kuchen mitbringen. Und dann war so, okay, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder der hat einen dabei, dann ist alles gut. Aber wenn der keinen dabei hat, wie kommst denn du aus der Nummer wieder raus, dass der vor der Mannschaft sein Gesicht nicht verliert? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe beim S-Bahn-Weg, ich wusste immer, von welchem Weg er kommt, weil er mit der S-Bahn immer kam damals. Dann habe ich ihn abgefangen mit seinem Rucksack, habe ihn schon gesehen. Natürlich kein Kuchen kein in der Hand. Kuchen. Sage ich, Karim, hast du deinen Kuchen?
Rucksack da? Leer.
Dann hat er mich angelächelt mit seinem charmanten Lächeln, was er super konnte. Und sagt, nee, habe ich vergessen. Dann habe ich ihm 10 Euro gegeben und habe ihn zum Edeka geschickt und habe gesagt, jetzt gehst du zu dem Bäcker, kaufst den Kuchen und wir erzählen das keinem, wir sagen, das ist dein Kuchen, den hast du mitgebracht. Und das war so der Moment, als er gemerkt hat, dass sich auch Leute für ihn einsetzen, weil er kannte bis dahin immer nur, wenn er einen Fehler gemacht hat, gab es eine Strafe.
Draufhauen.
Und das war halt, es hat ihn komplett überrascht und er hat dann den Kuchen geholt beim Bäcker und kam in die Kabine, richtig glücklich, und hat den Kuchen übergeben und die Spieler waren auch überrascht, dass er einen dabei gehabt hat, weil die haben das auch nicht erwartet.
Nicht damit gerechnet, dass Karim einen Kuchen mitbringt.
Nein,
ne?
Nein. Mhm. Und dann haben die da den Kuchen gegessen gehabt nach dem Training und er war total happy und glücklich und es war so, hat er dann gemerkt, der will mir nichts Böses, der will mir helfen, der mag mich, aber es gibt bei dem auch Regeln und Grenzen und das weiß er wahrscheinlich bis heute.
Und ihr wart dann auch irgendwie alle Gewinner, ne?
Wir waren alle Gewinner und jeder hat sein Gesicht behalten dürfen. Mhm. Ich als Trainer, aber auch er als Spieler.
Ja. Du hast ja schon gesagt, du bist auch ein bisschen mit Karim zusammen immer höher gestiegen auf dem Treppchen und hast alle Jugendmannschaften durchlaufen. Welche Menschen waren denn die wichtigsten auf deinem Weg nach oben?
Glaube ich, kann man ganz am Anfang Hans Reitinger natürlich, der mich geholt hat,
So ein bisschen dein Entdecker?
So ein bisschen mein Entdecker, tatsächlich mein Entdecker, dem ich ja viele Themen auch teile und dessen Meinung mir auch gerade bei Spielen sehr, sehr wichtig ist, weil er, finde ich, einen sehr, sehr guten Blick auf den Fußball hat. Zur damaligen Zeit aber auch Markus Oberleitner, dessen Sohn bei uns ja gespielt hat. Mhm. Markus war ja auch Koordinator im Kleinfeld dann und damit auch für mich zuständig. Hat mich auch sehr geprägt, diese Zeit. Aber über allem steht natürlich der Manni, der mir so viel beigebracht hat, Erfahrungen mit mir geteilt hat, Tipps gegeben hat, aber nie auf eine Art und Weise, du musst, sondern immer in einem kooperativen Verhalten. Und da konnte ich unfassbar viel lernen die letzten 15 Jahre hier. Bin ich wahnsinnig dankbar. Aber natürlich auch Sandro Wagner 2 Jahre, der hier war. Klaus Schromm, der jahrelang hier Cheftrainer war, der mich immer teilhaben hat lassen an der ersten Mannschaft. Ich konnte damals als Jugendtrainer hier schon Videoanalysen besuchen, durfte mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager fahren. Das waren schon Momente, da schaust du dankbar zurück, wenn du dann in so einer Position heute bist, weil du einfach schon viel sehen durftest.
Da spielen wir jetzt mal einen ein, der hat heute Morgen noch einen Gruß geschickt, den du zum Glück jetzt auch genannt hast.
Sehr gut.
Jetzt bist du erleichtert.
Jetzt bin ich erleichtert.
Anderberger, ich grüße dich. Ja, ich habe gehört, du hast mit der Hiking Podcast. Ich wollte nur mal fragen, ob es jetzt endlich mal wieder klappt mit einem kleinen Tennismatch. Dann kannst du ja den alten Mann wieder um den Platz jagen und danach eine schöne Analyse gemeinsam, vielleicht mit einem kleinen isotonischen Getränk. Ja, würde mich freuen, denn ja, klappt leider immer seltener, da du ja auch voll im Business bist. Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß und mit der Heike auch im Podcast und auf eine nette Runde. Ciao, servus, bis bald.
Also man muss ja sagen, bei all den genannten, jetzt Hans Reitinger, mein Entdecker, Manni Schwabel so als Vereinsvorstand, Erfahrungen weitergegeben, aber so wirklich mich als Trainer entwickelt hat der Klaus. Einfach durch, ja, das, was ich schon gesagt habe, durch ganz, ganz tiefes Reinschauen lassen in seine Arbeit. Es ist eine Freundschaft entstanden, damals auch sehr, ja, ein Stück weit auch traurig gewesen, als er dann nicht mehr Cheftrainer war und in den Sportdirektorenposten gegangen ist und dann den Verein leider Gottes auch ganz...
Jetzt ist er in Augsburg Nachwuchschef.
Ist er in Augsburg Chef und da geht es ihm auch Gott sei Dank sehr, sehr gut. Deswegen, ich bin mit ihm auch regelmäßig in Kontakt. Wir probieren seit, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, wahrscheinlich sogar schon Monaten, ein Tennismatch auszumachen. Das haben wir früher einfach regelmäßig gemacht. Und ich habe ihm als Trainer so für die tägliche Arbeit, wie geht man mit einer Mannschaft um, Besprechungen, so, das sind ja so viele Sachen, die man sich abschauen kann, habe ich ihm wahnsinnig viel zu verdanken. Also er war so der Hans war der Entdecker, der Manni der Förderer und er war aber der Entwickler. Sicherlich jetzt über knapp 8, 9 Jahre, wo wir uns sehr nahe stehen.
Und ihr wart auch schon zusammen im Urlaub in Kroatien?
Auch das ist richtig, das ist schön.
Also daran merkt man, das ist schon eine sehr enge Beziehung. In Urlaub fährt man nicht mit jedem?
Nein, in Urlaub fährt man mit Freunden und ich glaube, man kann dem sehr guten Gewissen behaupten, dass der Klaus einfach ein guter Freund geworden ist. Dem man einfach gerne Zeit verbringt, dem man sich auch über Fußball austauschen kann, auch wenn man jetzt in der Konkurrenzsituation von den Vereinen steht, aber das ist dann tatsächlich weniger Thema bei uns, sondern sprechen viel über andere Dinge.
Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.